Hallo Iris, schön, dass du wieder in einem Podcast Shorts zu Gast bist. Heute mit der Definition zum Beutefangverhalten.
Ja, hallo Jona. Genau, da freue ich mich schon drauf. Bin gespannt, was wir dazu sagen werden.
Ja, gibt es denn da so eine Definition, nach der du dich richtest oder verschiedene? Was gibt es in der Biologie?
Ja, also Beutefangverhalten, ich glaube, das muss man gar nicht groß definieren, geht erstmal darum, dass ein Raubtier Beute macht, um es dann fressen zu können. Unsere Haushunde, bekanntlicherweise vom Wolf abstammend, sind Allesfresser. Wölfe haben viele Jagdstrategien entwickelt und genetisch ist es mehr oder weniger in den verschiedenen Hunderassen, Persönlichkeiten auch noch drin enthalten. Ja, da gibt es verschiedene Sachen zuzusagen. Mir ist immer erstmal dieser Punkt wichtig, dass es kein Aggressionsverhalten ist. Also wenn man in unterschiedliche Literatur reinguckt, auch gerade die Psychologen, die nehmen gerne das Beutefangverhalten mit ins Aggressionsverhalten, weil sie sagen, da wird etwas geschädigt. Da würde ich sagen, ja, das stimmt, das Reh ist da hart tot. Geschädigter kann man wohl kaum sein. Aber man weiß, und deswegen machen die meisten Biologen das anders, dass das Beutefangverhalten anders im Gehirn verortet ist als das Aggressionsverhalten. Zudem ist das Beutefangverhalten relativ emotionslos. Also es macht natürlich ein bisschen Spaß. Wir brauchen das körpereigene Belohnungssystem, damit man auch immer wieder jagt. Aber es ist nicht wie beim Aggressionsverhalten, dass es wütend ist, das Tier. Also kein Wolf pöbelt das Reh an, dass es gefälligst nicht so schnell laufen soll oder wie auch immer. Also die Kraft wird gespart. Das ist etwas, da kommen wir nachher noch vielleicht zum Sonderfall, zu dieser Vermischung der Antriebe, was wir teilweise bei Hunden dann tatsächlich reingezüchtet haben oder erlernt haben, aber grundsätzlich ist das erstmal rein getrennt. Aggressionsverhalten, hatte ich ja in einer anderen Folge erklärt, gehört mit zum Funktionskreis soziales Verhalten oder Schutz und Verteidigung. Das Beutefangverhalten gehört aber zum Funktionskreis stoffwechselbedingtes Verhalten. Und damit gehören da alle Verhaltensweisen rein, die mit Nahrungserwerb, Nahrungsaufbereitung, Speicherung und auch wieder entlassen sozusagen, wie Koten, Urinieren, das würde alles damit reingehören. Und das Beutefangverhalten, da geht es jetzt halt darum, Beute zu machen. Das heißt, ein anderes Tier wird getötet und gefressen. Und da kann ich beim Wildkaninen, aber auch beim Haushund unterscheiden zwischen einmal orientierenden Appetenzverhalten und orientiertes Appetenzverhalten. Das hat Dore zu gemacht. Das orientierende Appetenzverhalten, da haben wir erstmal die Suche nach einem potenziellen Beutetier, das wir jagen können. Also beim Wolf wäre das vielleicht ein Hase, ein Reh. Bei unseren Haushunden auch, aber da komme ich später vielleicht dazu. Und dann gibt es das Orientierte mit T wie Theodor. Da ist schon Reiz vorhanden und dann wird dann halt gerichtet gesucht. Ich finde, streng genommen von der Definition Appetenzverhalten wäre für mich das orientierende Appetenzverhalten, das eigentliche Appetenzverhalten und das orientierte. Da haben wir ja schon Orientierungsverhalten mit gerichtetes. Ne? Da haben wir ja schon gerichtetes Orientierungsverhalten, möglicherweise durch Geruch, nach Geräuschen, also akustisch oder weil man die Beute sieht und sie dann hetzen kann. Genau, das wird so unterschieden. Wir haben dann Verhaltensweisen, das hat Coppinger mit seiner Frau gemacht, Raymond, wie die Frau heißt, weiß ich jetzt gar nicht. Die haben das als erste beschrieben, dass man, die haben eine idealisierte Beutefangverhaltenskette an kanadischen Wölfen beschrieben. Also das haben sie dort beobachtet, dass die Wölfe erst eine Beute orten müssen, dann fixieren sie die mit dem Blick, schleichen sich an oder pirschen sich an, hetzen sie, packen sie, töten sie und dann wird sie zerteilt, gefressen, möglicherweise auch noch was weggetragen. Später haben sie noch das Appetenzverhalten vorweggeschaltet, weil es ist ja wichtig, dass meinetwegen Wolf muss irgendwie Hunger haben und dann geht er an einen Ort, von dem er weiß,
dass er... Ach, das haben die
weiß,
beiden auch noch ergänzt, also Coppinger und Coppinger?
Später, soweit ich weiß, ja. Noch mit reingenommen, aber in der Originalversion, diesem Buch auch, was in Deutschland so um die 2000 rauskam, da ist das noch nicht mit drin. Und da ist ganz spannend, das ist natürlich jetzt idealisiert, weil es auf eine relativ große Beute angepasst ist. Natürlich findet das nicht alles statt, wenn ein Wolf einem Haus jagt, ne? Oder ein Lachs. Das ist, dann haben wir eine andere Verhaltenskette. Die haben aber dennoch postuliert, und das macht, finde ich, sehr viel Sinn, dass diese Verhaltensweisen aus dieser idealisierten Kette des Beutefangverhaltens bei unseren Haushunderassen entweder in den Vordergrund oder in den Hintergrund gezüchtet worden sind oder gar nicht verändert worden sind. Und damit sind dann die verschiedenen Rassen auch entstanden, wie meinetwegen der Border Collie, der fixiert und sich anschleicht. Das wären so Verhaltensweisen, die bei ihm stark in den Vordergrund gezüchtet worden sind. Und das Töten eher in den Hintergrund. Ganz geklappt hat es wahrscheinlich nicht, aber das hätten wir da noch mit drin. Oder beim Terrier das Packen und Töten in den Vordergrund gezüchtet. Beim Labrador oder beim Golden Retriever ist das Wegtragen der Beute im Vordergrund gezüchtet. Und so kann man bei ganz vielen Rassen sagen, wo die Begabungen herkommen. Und dann ist für uns natürlich noch spannend, das Beutefangverhalten muss bei Wildkaninen über das körpereigene Belohnungssystem belohnt werden, weil sie nicht bei jedem Versuch Beute machen und dann fressen können. Das heißt, es kann sein, dass so ein Wolfsrudel 8 bis 9 Mal verschiedene Tiere hetzt, bis es tatsächlich endlich zum Erfolg kommt. Und wäre das nur operant, also dass von außen eine Belohnung kommt, würde das nicht funktionieren. Na, und da ist evolutiv, sind natürlich die Tiere dann im Vorteil, die eine ordentliche Dopamin- und Opiatausschüttung haben, ist das körpereigene Belohnungssystem, das die Verhaltensweise an sich belohnt, damit sie fressen können und sich dann bestenfalls noch irgendwann vermehren können, also ihre Gene wieder in die nächste Generation bringen können. So, und jetzt kann man es natürlich annehmen, wenn wir bei unseren Haushunden verschiedene Bereiche von den Wölfen noch in den Vordergrund gezüchtet haben, dass das körpereigene Belohnungssystem wahrscheinlich sogar noch stärker ausgeprägt ist als bei Wölfen überhaupt. Und so haben wir denn Rassen, die kleben an einer Geruchsspur, die hören und sehen nichts anderes mehr, was sich ein Wildkaninchen überhaupt nicht leisten kann. Oder Hunde, die wie irre gerne hetzen. Irre, streichen wir mal. Ich nehme jetzt einfach mal einen Husky, bei dem ist das Hetzen in den Vordergrund gezüchtet worden, die einfach Spaß am Laufen haben. Und wenn man dann noch weiter guckt, sind das auch genau die Bereiche, in denen die Hunde, wenn sie Störungen entwickeln, dann häufig da, weil da das körpereigene Belohnungssystem so hochgefahren ist. Na, Dopamin hat häufig was mit Suchtverhalten auch zu tun. Und das kann man in vielen Fällen schön sehen, dass wir da so einen Zusammenhang haben.
Ich stelle mal eine ganz dumme Frage für unsere HörerInnen. Vielleicht gibt es nämlich Menschen, die sich das schon immer mal gefragt haben. Ist Beutefangverhalten einfach genau das gleiche wie Jagdverhalten? Und warum benutzen manche das eine Wort und andere das andere Wort? Und wann benutzt man welches Wort?
Also für mich ist es beides das gleiche. Beutefangverhalten klingt ein bisschen schicker. Ich glaube, das ist eher so das, was man in den Biobüchern findet. Und das Jagdverhalten ist ein bisschen Alltagssprachgebrauch mehr. Ne? Also da würde ich keinen Unterschied setzen.
Ja. Und, nur ich glaube, das kann manche verwirren, wenn man so viele Begriffe immer hört und dann denkt so, warum sagt ihr nicht einfach jagen? Warum sagt ihr Beutefangverhalten?
Ja. Gut, genau. Was brauchen wir noch? Vielleicht noch, da musst du gucken, ob das so viel wird. Wir hatten ja gesagt, dieses Beutefangverhalten oder Jagdverhalten gehört mit zum stoffwechselbedingten Verhalten und hat erstmal nichts mit Sozialverhalten zu tun. Wichtig finde ich immer, es gibt einfach Hunde, da kann ich so viel trainieren, wie ich will, die sind in einer jagdlichen Situation nicht abrufbar. Und das hat dann auch nicht zwingend was damit zu tun, dass sie vielleicht eine andere Beziehungsstruktur zu ihrem Besitzer bräuchten oder zur Besitzerin. Also platt gesagt, dass der Mensch nicht in der Lage ist, den Hund da zurückzurufen. Es gibt einfach Hunde, die können die beste Beziehung schlechthin zu ihrem Menschen haben. Da ist ansonsten alles super, toll, prima, in Ordnung. Aber wenn der Hase
und die beste Ausbildung insgesamt auch.
Ja, na, also wunderbar trainiert, von Anfang an alles richtig gemacht, keine unreflektierten Ballspiele, wirklich alles gut gemacht. Und trotzdem, wenn der Hase über den Weg läuft, haben die keine Chance, den Hund abzurufen. Das liegt dann schlichtweg auch dann hauptsächlich an der Genetik. Und das finde ich immer so ein bisschen gemein, dass teilweise einem versprochen wird, man kann einen Hund so weit immer bringen, dass man ihn abrufen kann. Das stimmt einfach nicht.
Was würdest du sagen, wie viel Prozent sind das bei dir im Training? Du hast ja auch relativ viele Hunde, die jagdlich ambitioniert sind.
Mhm. Das kann ich so gar nicht sagen, weil ich mit den Kunden halt, also wenn schon mal ein Hund sehr jagdlich motiviert ist, aufgrund seiner Genetik, die er so mitbringt, dann wird es oft dabei bleiben, dass man sagt, du musst diesen Hund im Blick behalten. Na, also wir sprechen dann darüber, dass er die Körpersprache des Hundes lernen muss, damit er ihn sehr früh zurückruft. Wenn der Hund erstmal in seinem Beutefangverhalten richtig drin ist, sei es jetzt entweder per Nase oder auch im Hetzen, also im optischen Sinn, dann schalten, also sind die Hunde so darauf konzentriert, dass sie tatsächlich teilweise unsere Rufe oder Pfiffe gar nicht mehr wahrnehmen können. Das ist so, wenn wir uns auf etwas richtig konzentrieren, blenden wir teilweise auch den Rest mehr oder weniger aus. Und dann ist ja klar, je eher ich das versuche zu unterbinden, indem ich zurückrufe, desto besser ist es. Also es ist immer so eine Kombi aus, achte auf die Körpersprache deines Hundes und einen guten Rückruf, ein gutes Platz auf Entfernung. Also man muss sich das auch erarbeiten. Das ist nichts, was man mit 1-2 Stunden hinkriegt.
Aber was würdest du sagen, also mal andersrum gefragt, um den Menschen ein bisschen Mut zu machen, auf wie viele Hunde trifft es wirklich zu, dass du sagst, nee, da ist frei, also die jagdlich motiviert sind, da ist Freilauf absolut nie möglich oder Freilauf im Wald. Na, also wie viel Prozent sind es wirklich, wo wir da an die Grenzen kommen oder wo du sagst, so jetzt hat Erziehung, wir haben jetzt alles gemacht, musst jetzt nicht noch mehr machen oder so.
Also das ist tatsächlich, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die Besitzer wirklich gut gearbeitet haben, alles sonst ist in Ordnung. Und es darf meinetwegen auch so sein, dass sie sagen, im Halbdunkeln im Wald, da bin ich mir unsicher, da leine ich besser an. Ne? Wenn wir das mal mit reinnehmen, dann würde ich sagen, dann sind das ganz wenige, wo ich sage, da geht gar nichts.
Ja.
Also man muss sich wirklich klar machen, das gibt es. Und ich sage das auch jedes Mal wieder im Training, ich kann es nicht garantieren, dass das läuft. Also da bin ich dann auch ehrlich, weil ich finde, das zu versprechen, ihr müsst nur genügend trainieren und dann wird das schon, das ist einfach nicht fair. Ja. Aber dass man es zumindest in so einem gewissen Umkreis, also das kriegt man bei recht vielen doch schon hin. Vielleicht nicht immer. Also wie gesagt, ich muss meine, wenn wir in Dänemark sind, da steht das Rotwild quasi um das Ferienhaus herum. Da muss ich, wenn ich in der Dämmerung gehe, sind zumindest der Dackel und der große Münsterländer auch an der Leine. Ja, weil wir das dann jeden Abend haben und dann wächst das Appetenzverhalten und da möchte ich meine Hand für nicht ins Feuer legen. Ne? Also, dass das klappt. Aber es muss ja auch nicht alles gehen.
Ne? Und trotzdem läufst du mit 4 Hunden und darunter 3 jagdlich ambitionierten Hunden bei dir in Schleswig-Holstein durch den Wald und die sind ohne
Leine.
Und
ich gehe da auch im Dunkeln joggen, das ist nicht das Problem, aber weiß nicht, in Dänemark sind sie irgendwie anders drauf und ich finde, das muss man auch merken. Man muss spüren, wenn der Hund einem so langsam was entgleitet, dass man merkt, oh, gleich wird das mit dem Rückruf nicht mehr klappen. Und das finde ich nicht schlimm. Also man kennt ja seine Mäuse und dann nimmt man sie halt mal an die Leine. Gibt Schlimmeres.
Das macht doch Hoffnung. Gut, Iris, dann danke für deine Einschätzung zum Jagdverhalten und die Definition zum Beutefangverhalten, Jagdverhalten und wir hören uns in einer weiteren Podcast-Shorts-Folge. Ich freue mich. Bis dann.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.